Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von telltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von telltarif.de. Wir haben darüber berichtet, wir haben es alle mitbekommen. Es gibt neue Geräte von Samsung. Hallo Alex.
Hallo Markus, grüß dich.
Du hast dich mit den Samsungs, also sprich mit Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra ja schon ein bisschen ausführlicher beschäftigt, auch das große Modell schon getestet. Wie ist denn so dein Eindruck?
Genau, also das große Modell, das S21 Ultra 5G, das hatte ich jetzt schon ausführlich ausprobieren können. Da haben wir unsere Standards erstmal gemacht im Testlabor und ich war auch damit schon ausgiebig unterwegs, sprich ich habe da die Kamera ausführlich getestet. Die anderen beiden Geräte sind sozusagen noch in der Mache, aber man muss wirklich dazu sagen, das S21 Ultra ist natürlich auch das Aushängeschild von Samsung und das hat natürlich dann auch die meisten Vorteile im Vergleich zur Vorgängergeneration und damit auch gegenüber S21 und S21 Plus.
Welche Vorteile gegenüber dem Vorgänger hat's denn konkret? Ich meine, ich bin ja nur ein Privatbesitzer vom S20 Ultra. Genau. Und ich weiß im Moment nicht, ich wüsste momentan nicht, ob ich mir wirklich ein neues Gerät kaufen sollte. Ist ja auch, kostet ja auch ein paar Euro. Lohnt sich denn der Umstieg?
Okay, vielleicht müsste man es konkretisieren. Für den einen könnte es ein Vorteil sein, für den anderen ist es einfach eine Neuerung, die vielleicht auch ein Nachteil sein kann. Also was ich erstmal sagen muss, die Kamera hat sich natürlich nochmal ein Stück weit verbessert. Wir haben zwar hier auch einen hundertfachen Zoom, auch wie beim S20 Ultra, aber ich hatte auch das S20 Ultra schon im Vergleich. Also hier gibt's dann doch nochmal einige Unterschiede. Und was auch neu ist, ist, dass man den Eingabestift, den man schon von der Note-Serie kennt, der ist quasi zur S21-Serie, aber nur fürs S21 Ultra sozusagen rüber transferiert worden. Den kann man optional kaufen, da gibt es dann auch ein Case dazu, da kann man den dann auch so dran machen, damit man den nicht einfach so in der Tasche hat. Das ist auf jeden Fall sehr neu.
Also Unterschied zur Note-Serie, der S-Pen wird praktisch nicht mitgeliefert, sondern ist optionales Zubehör, was man separat kaufen muss.
Genau, also bei der Note-Serie ist es ja so, dass der da seinen festen Platz im Gehäuse hat und das ist hier halt nicht der Fall. Also hier ist der einfach, wie man es auch vom Apple Pencil kennt, also der ist dann wirklich unabhängig vom Gehäuse.
Und das ist natürlich eine Frage. Also wer einen Stift haben möchte, für den ist dann das Ultra natürlich das Nonplus Ultra, wenn man so will.
Ja, ist ja auch groß genug. Ist letztlich genauso groß wie das S20 Ultra, auch wenn es auf dem Papier mit 6,9 beim S20 und 6,8 beim S21 da einen Unterschied gibt. Aber das sieht man nicht mal im direkten Vergleich eigentlich. Also da braucht man sich dann keine Sorgen zu machen, dass man irgendwie ein kleineres Handy bekommt. Also die Fläche ist dafür auf jeden Fall prädestiniert, um das auch mit dem Stift verwenden zu können. Habe ich selber noch nicht ausprobiert, wird aber in Kürze dazu kommen. Aber ich sag jetzt einfach mal, man müsste jetzt das dann auch mit dem Note vergleichen, ne? Also wie, ob das dann wirklich auch gleichwertig ist, weil das ist wirklich bei der Note-Serie, der ist wirklich schon, der ist sehr präzise, der ist auch sehr leicht und klein, der Akku lädt sehr schnell wieder auf. Die Bilder, die ich gesehen habe von dem S-Pen, der fürs S21 Ultra gedacht ist, ich meine, der wäre, also der hat ein anderes Format, auch ein größeres Format. Müsste ich aber im direkten Vergleich, will ich mich jetzt nicht festlegen.
Und wie sonst die Einträge, Display, Akku hatten wir schon, Kamera vor allen Dingen?
Display ist wie gewohnt gut. Also das ist zunächst mal, ist es sehr hell, was ja auch so ein Aushängeschild von Samsung Displays ist, die in einem Samsung verbaut sind.
Aber du weißt ja, dass es auch Kritikpunkte gab. Nämlich beim S20 Ultra und direkter Sonneneinstrahlung, muss ich sagen, kann ich selbst ein Lied von singen, dass das teilweise wirklich, wenn die Sonne grell scheint, schlecht ablesbar ist, trotz nominell sehr hellem Display.
Ja, das weiß ich, da haben wir auch schon mal ausführlich drüber gesprochen. Was ich jetzt sagen kann, gut, wir haben jetzt ja noch noch Winter. Ich war heute aber in Sonnen, naja, so direkter, mehr oder weniger Sonneneinstrahlung unterwegs. Es machte für mich einen gleichwertigen Eindruck, wie ich ihn auch beispielsweise vom S10 Plus gewohnt bin, was ja natürlich auf dem Papier nochmal nicht ganz so hell ist wie das S21 Ultra. Also hier kann ich sagen, das ist wirklich, also es ist gewohnt sehr hell. Da kann ich jetzt erstmal nichts sagen. Müsste man nochmal natürlich gucken, wie es ist, wenn man sich in der Gegend aufhält oder in der Jahreszeit, wo es dann noch extremer sein kann. Aber ich sag mal, das gehört aber schon zur Spitzenklasse. Also andere sind da deutlich dunkler, wenn man das so ausdrücken möchte.
Alles klar. Klingt aber auf jeden Fall schon mal gut.
Ja, ich sag mal, Display an sich, ich habe es ja auch im Test gemacht, ich habe da extra ein Foto eingebunden, wo man nochmal das S20 Ultra daneben das daneben zu sehen ist. Einen Unterschied sieht man nicht. Also man muss das Handy ganz klar umdrehen, damit man einen Unterschied sieht. Und das liegt zum Beispiel am Kameradesign. Das ist bei den anderen beiden aber auch so, also S21 und S21 Plus. Samsung nennt das hier so Cutting Edge. Also ich habe es hier immer mit so schneidende Kante übersetzt im Test. Mhm. Also diese Kamera, die geht so in den Rahmen über und dann hat man dann quasi dann direkt an der Seite die Lautstärke-Taste. Also das ist quasi da so mit drin.
Besteht denn dadurch nicht die Gefahr, dass man am laufenden Band in die Kameralinse langt?
Nein.
Mit der Hand, mit dem Finger?
Nein, okay. Gar nicht. Also das ist, wenn man es ganz normal in der Hand hat, kommt man damit nicht in Berührung. Also da muss man ja wirklich...
Und im Querformat? Wenn man es quer hält zum Fotografieren, also wenn man praktisch Querformat-Bilder macht?
Also man wird wahrscheinlich nicht mit der rechten Hand fotografieren, weil man dann einen großen Teil über dem Display ist. Aber auch wenn man die Taste nutzt, also nein, kommt man nicht. Also das muss man bewusst machen.
Okay.
Da braucht man sich keine Sorgen machen.
Also ich kann mich bei mir an eine iPhone-Generation erinnern. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Ob das iPhone X war oder ob das noch das 8 Plus war oder was. Da bin ich regelmäßig in die Kameralinse mit dem Finger gekommen. Eben beim Querformat. Wenn ich eigentlich fotografieren wollte, habe ich dann natürlich direkt gemerkt, huch, da fehlt ein Stück im Bild. Das war halt dann mein Finger logischerweise. Das ist mir regelmäßig passiert. Das wollte ich jetzt im Endeffekt ausschließen, weil du sagst, dass im Prinzip dieses Kameramodul mehr oder weniger direkt in den Rand übergeht.
Ja, also ich habe jetzt gerade, wo wir sprechen, mache ich mal einen kleinen Live-Test sozusagen. Also wenn ich jetzt in der linken Hand das Smartphone habe, also ich muss schon sehr weit mit dem Zeigefinger der linken Hand und dann mit dem Mittelfinger in Richtung Kamera. Also ich muss fast schon absichtlich hingreifen, damit das passiert. Also wenn man jetzt das mal standardmäßig in der Hand hat, hat man ja links dann den Daumen, oben den Zeigefinger drauf und so ein bisschen als Stütze der Mittelfinger, ne? Kann man so sagen.
Ja,
also,
genau.
Also den Mittelfinger muss man bewusst verrutschen. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Dafür ist die gut platziert am Rand, dass man quasi eine gleich große Fläche frei hat, um da quasi hinzufassen. Also das hatte ich bei den ersten Versuchen mit dem S10 Plus, da ist die Kamera ja so waagerecht in der Mitte drauf. Also das war schon deutlich häufiger der Fall, dass man da auch gerade bei Weitwinkel irgendwie dran kam. Das musste man quasi ein bisschen üben, aber hier überhaupt kein Problem.
Ganz und sonst so die Kamera, wie ist die Bild- und Videoqualität?
Auf den ersten Blick definitiv war es schon mal sehr gut. Was mir sofort aufgefallen ist, einfach so ein bisschen beim Rumspielen bei ersten Videos, sehr gute Stabilisierung. Also ich bin wirklich schnell gelaufen, habe meine Hand hier so hin und her bewegt. Also jetzt nicht so, als würde ich Nordic Walking machen, so schlimm war es nicht, aber doch bewegt und absichtlich auch mal ein bisschen unruhig gehalten. Ich habe die Hand dann mal so ein bisschen hin und her geschwenkt. Also das war wirklich eine sehr gute Stabilisierung, also ein bisschen stativähnlich schon. Also da kann man wirklich gut was mit anfangen. Wichtig sind natürlich auch die Fotos. Ich habe es dir ja schon mal zukommen lassen, das Foto, was ich gestern Abend mit dem 100-fachen Zoom vom Mond gemacht habe.
Wahnsinn.
Also das war wirklich beeindruckend. Das habe ich auch im Kameratest drin, wo ich einzelne Bilder auch nochmal darstelle und auch den 108-Megapixel-Modus getestet habe. Da kann man sich das dann auch angucken, wenn man möchte.
Ja, und vor allen Dingen beeindruckend ist ja, du hast es geschafft, ein sinnvolles Bild mit diesem extremen Zoom zu produzieren. Also ich kenne das ja vom S20 Ultra.
Ja.
Beim S20 Ultra so bei 25 bis 30-fachem Zoom geht noch so einigermaßen, aber danach, sage ich ehrlich, reicht meine Hand von der Stabilität her sozusagen nicht mehr aus, um dann noch ein einigermaßen sinnvolles Bild hinzubekommen, was dann einfach zu sehr verwackelt.
Ganz genau. Also ich habe im direkten Vergleich beide gehabt. Ich meine, du hast ja dann auch ab 20-facher Zoomstufe hast du ja dieses kleine Orientierungsfenster, was auf dem Display automatisch auftaucht, ne? Dass du dann, wenn du irgendwie, genau. Ich sag jetzt mal, in eine Fläche rein, sagen wir mal einen Wald, da hat man dann ja wirklich nur noch eine Matschfläche auf dem Display, wenn man 100-fach zoomt. Da kann man halt nicht mehr sehen, was man genau will. Und das kann man sich dann in diesem kleinen Fenster einfangen lassen. Da ist die Zoomstufe dann eben nicht so hoch, sondern weiß genau, wo man ist. Und das ist hier bei dem S21 Ultra besser gelöst als beim S20. Wenn man sich quasi mit dem Handy in der Hand bewegt und den Blick auf diese Orientierungshilfe setzt, das ist so ein bisschen rasterartig. Das heißt, wenn man das Handy bewegt, das klackt immer so ganz leicht nach, sodass man wirklich gut ein Objekt fokussieren kann. Ich weiß ja noch, wie es beim S20 Ultra-Test war. Man hat es einfach nicht geschafft. Man hat es nach mehreren Versuchen manchmal einfach nicht geschafft. Ich brauche hier auch mehrere Versuche, so ist das nicht. Wobei aber bei diesem Mondfoto, das war Freihand. Ich habe nicht mal die linke Hand beim ersten Versuch dazu genommen. Kurz den Zoom natürlich mit der anderen Hand bestätigt auf 100-fach und gedrückt. Also zwei Versuche vielleicht. Und bei anderen Bildern, die ich mit dem 100-fach gemacht habe, das waren auch zwei, drei Versuche. Also da brauchte ich bei dem S20 Ultra deutlich mehr, was auch schon mal ein bisschen für Frust sorgen kann. Und das ist hier wirklich besser gelöst. Man muss halt gucken, wofür man das braucht. Also ich reise ja auch gerne und dann macht man vielleicht mal einen Städtetrip und man hat irgendwo in der Entfernung was gesehen, was man aber nicht genau zuordnen kann. Und da kann man sich das jetzt einfach mal so ranholen und weiß vielleicht, was es ist. Das ist schon interessant.
Ja, oder gerade auch für Teltarif-spezifische Aufnahmen, sprich, man ist an irgendeinem Mobilfunkmasten, will die Antenne ein bisschen genauer fotografieren, dafür nutze ich ja vor allen Dingen Zoom, die halt auf einem 30, 40, vielleicht auch 100 Meter hohen Mast sind, die man normalerweise nur ganz klein, ohne irgendwelche Details sehen würde, und dafür ist ein Zoom natürlich hervorragend. Anderes Anwendungsbeispiel, auch wieder eher urlaubsmäßig. Ich war ja auch vor allem im ersten Jahrzehnt des aktuellen Jahrtausends sehr, sehr häufig im südlichen Afrika unterwegs. Du kannst natürlich im Krügerpark in der Etosha-Pfanne ganz hervorragend Löwen, Tiger, Geparden, Leoparden, Giraffen fotografieren, aber natürlich selten aus allernächster Nähe. Die sind ein paar Meter weg. Und da kommt einem natürlich ein vernünftiger Zoom absolut zugute zum Fotografieren. Also dafür ist so eine Kamera natürlich wirklich wie geschaffen.
Definitiv. Und, ne, das ist halt das Wichtige, also hier ist es wirklich ein Vorteil, dass man diese Zoomstufe auch in gewissem Sinne halt nutzen kann. Weil ich meine, was bringt einem so ein Zoom, wenn man nichts damit einfangen kann, weil man einfach die Hand nicht hat, kein Stativ hat.
Genau.
Ich zitter nicht, ich würde jetzt aber auch nicht sagen, ich habe eine total ruhige Hand, also so ganz normal halt. Aber ich habe keine Probleme damit, ein gutes Bild auf die Schnelle hinzukriegen. Das ist ein Vorteil gegenüber dem S20 Ultra. Ich dachte erst, es wäre vielleicht was mit der Software zu tun hat, aber das muss eine Hardware-Geschichte sein.
Das denke ich auch. Eine ganz spannende Sache ist ja noch 5G. Wir kennen die Diskussion 5G bei den meisten Smartphones, die im vergangenen Jahr rausgekommen sind. Nicht bei allen. Huawei hatte das relativ früh im Griff. OnePlus hatte das beim 8T im Griff. Aber die Samsungs vom vergangenen Jahr, selbst das teure Fold oder auch die Apple-Geräte, die kommen nicht damit klar, wenn die LTE-Ankerfrequenz und 5G in benachbarten Frequenzbändern stattfinden. Also Mid-Mid- oder Low-Low-Band hat da nicht funktioniert. Wie schaut das im aktuellen Modell aus, also im S21 respektive S21 Plus, S21 Ultra? LTE 1800 und 5G auf 2100 MHz funktioniert?
Ich sag mal ja. Ich war einmal kurz, also ich konnte aufgrund so ein bisschen der aktuellen Lage noch keine große Tour jetzt in Berlin machen. Das muss ich jetzt natürlich zu dem Zeitpunkt jetzt sagen. Aber ich habe im Telekom 5G-Netz im Berliner Südwesten ein bisschen was ausprobiert. Das hatte ich ja mit dir auch schon, habe ich dir ja auch schon berichtet, dass ich da halt die 1800er Frequenz hatte. Allerdings mehr dann halt auch noch nicht. Also ich kann halt noch nicht kein großes Rundum-Einschätzung geben, weil man einfach mal erst gucken muss, wie sich das tatsächlich dann auch in der Praxis.
Ja, aber an sich sieht das ja gut aus. Wenn du LTE 1800 im Display hattest als Ankerfrequenz und 5G funktioniert hat, dann läuft das. Das ist ja die Frage, die im Prinzip alle 5G-Interessenten stellen. Klappt das mit den Geräten, die dieses Jahr auf den Markt kommen? Ja, wird ja Samsung kein Einzelfall sein. Es sind halt jetzt zufällig die ersten, die in diesem Jahr mit den neuen Geräten auf den Markt kommen. Aber ich bin sicher, alle Geräte, die jetzt auf den Markt kommen, die können das natürlich. Es war einfach vergangenes Jahr das Pech, dass dieser Standard, also diese Frequenzkombination zu dem Zeitpunkt, als die Geräte vom vergangenen Jahr entwickelt wurden, genau, dass das noch gar nicht richtig standardisiert war. Und das ist ja mittlerweile überhaupt kein Thema. Insofern ist es klar, die Hersteller haben das natürlich berücksichtigt. Feine Sache, dass es funktioniert.
Definitiv. Also man muss immer gucken, warum es jetzt nicht funktioniert, ne, und oder warum es in dem anderen Gerät dann irgendwie doch funktioniert. Aber jetzt mal ganz platt gesprochen, wer sich jetzt ein neues Handy kaufen möchte und dann eben wie im Testfall 128 GB Version 1249 Euro ausgibt und ein 5G-Smartphone haben möchte, der erwartet natürlich auch ein bisschen was. Erwartet natürlich auch die neueste Technik. Das muss dann eben so sein. Warum das jetzt dann vielleicht nicht funktioniert, das ist ja dann eine andere Frage. Das interessiert den Käufer vielleicht im besten Falle gar nicht oder im schlechtesten Falle. Also es soll halt einfach funktionieren. Ne? So, man hat ja dann auch vielleicht einen Tarifwechsel, den man vornimmt, weil man es vorher halt nicht genutzt hat. Das sind ja alles so Sachen. Und wenn man sich dann ein Smartphone kauft, was nicht funktioniert, wie man es gerne hätte, ist das dann schon ärgerlich. Aber ich sag mal,
erst recht bei dem hohen Preis, genau.
Beim hohen Preis, ich meine, es wird auch noch günstigere Geräte geben, die das dann unterstützen. Da muss man einfach dann mal von ausgehen, das kann man dann auch. Das muss ja irgendeinen Effekt haben, das ist 2020, so der Lerneffekt, ne? Dass das dann auch funktioniert. Genau, was mir noch ist ganz richtig Wichtiges einfällt, wo wir dann auch bei 5G sind, beziehungsweise SIM. Also wir haben hier die Möglichkeit, zwei SIM-Karten einzulegen, was wir sonst ja auch schon hatten, oder halt man kombiniert es mit einer elektronischen SIM-Karte. Aber was nicht mehr geht im Vergleich zu den Vorgängern, ist eine Speichererweiterung mittels MicroSD. Das ist nicht möglich, bei allen drei Geräten nicht. Das sollte man dazu sagen, weil Samsung ja eigentlich auf dieses Feature Wert legt und was es ja auch zum Beispiel von der Apple-Konkurrenz dann irgendwie unterscheidet, nochmal in einem Punkt. Was aber der Fall ist, gab ja sonst immer, zum Beispiel beim S20, gab es ja dann nur 128 GB. Und bei dem S21 dann 128 GB und 512. Was wir jetzt aber bei allen haben, zusätzlich die Möglichkeit, eine Variante mit 256 GB zu wählen. Das heißt, die ist natürlich dann teurer als die 128er, aber auch günstiger als die 512.
Genau. Sicherlich ein ganz guter Kompromiss.
Ja, genau die Mitte getroffen. Also ich glaube, man könnte es jetzt zertrampeln, dass es halt irgendwie keine MicroSD Möglichkeit hat, aber wenn man sich dann vielleicht für die 256 GB Variante entscheidet, die mit Sicherheit im Berücksichtigung des Preisverfalls vielleicht dann auch gar nicht so lange dann auch vielleicht irgendwann mal so viel kostet nach UVP wie jetzt die 128 GB oder sich da halt eben annähert. Ich glaube, das sollte gehen für die meisten.
Das ist richtig, definitiv.
Ja.
Was würdest du sagen? Kaufempfehlung? Ja, nein? Weiß nicht.
Ich kann, also ich sag mal ja und nein. Weil ich beschäftige mich auch viel mit,
ich beschäftige mich auch viel mit
Preisverfall und das Android-Smartphones, die fallen halt sehr stark im Preis. Also ich sag, wer es nicht unbedingt braucht, der sollte vielleicht noch ein bisschen warten. Gerade das letzte Jahr hat gezeigt, die Smartphones, die fallen so schnell im Preis, da sind dann auch iPhones nicht mehr geschützt vor. Die werden irgendwann auch günstiger. Grundsätzlich, aber ja, es ist ein sehr gutes Gerät, es ist top verarbeitet. Der Fingerabdrucksensor, der liegt top. Ich habe, das ist jetzt nur gerade noch ein Beispiel, was mir einfällt, selbst bei ausgeschalteten Bildschirmen habe ich kein Problem damit, den Fingerabdrucksensor zu finden, ohne den Bildschirm erst mit Power-Taste oder mit einmal antippen aktivieren zu müssen. Der ist wirklich top platziert. Das ist noch so eine Sache. Stereo-Lautsprecher sind super, also können durchaus auch schon mal eine Bluetooth-Box über eine gewisse Zeit vielleicht ersetzen. Das matte Gehäusefinish ist gut, gibt zwar auch Fingerabdrücke, aber liegt wirklich gut in der Hand. Kamera macht viel Spaß, also der gerne Smartphone-Fotografie betreibt, der wird da sicherlich seine Freude mit haben. Das Smartphone ist schnell, der neue Exynos, der hatte auf dem Papier Top-Werte, also deutlich besser als der alte in Note 20 und S20. Ja, also ein sehr gutes Smartphone, das muss es aber auch sein für den Preis. Man erwartet es auch oder sollte es erwarten.
Absolut.
Und
absolut.
Ja, also wirklich gut. Also ich nutze es gerne hier im Test. Also ich könnte es mir auch vorstellen, privat zu nutzen. Es ist zwar ein bisschen schwerer geworden, 227 Gramm, aber ganz ehrlich, das liegt wirklich gut in der Hand.
Das könnte natürlich auch, das könnte mit der Kamera, mit dem optischen Bildstabilisator und sowas zu tun haben.
Ja, genau. Also es ist ein bisschen kopflastig, aber das ist Kritik auf hohem Niveau. Also das ist klar, dass oben so ein großes Kameramodul ein gewisses Gewicht hat, aber für so ein großes Tablet liegt es gut in der Hand. Ich finde sogar für mich angenehmer als das iPhone 11 Pro Max, was ich auch nutze, was ungefähr genauso schwer ist, aber die Verteilung ist eben anders. Das ist natürlich ein bisschen breiter, das S21 Ultra ist einfach eben ein bisschen schmaler und sehr gutes Smartphone.
Sehr schön. Ja, Alex, dann danke ich dir ganz herzlich und ich denke mal, wir werden sicherlich den einen oder anderen Nachtest sozusagen auch noch auf teltarif.de lesen.
Definitiv. Also ich werde mich natürlich auch noch mit den anderen Geräten beschäftigen, also S21 und dann in Zukunft wahrscheinlich dann auch mit dem Plus-Modell, aber es kommt dann halt immer wieder irgendwas, ne? Wenn man dann mal Zeit hat und gerade dieses 5G-Thema ist ja ein großes, wenn man dann mal irgendwie sich in gewissen Gegenden aufhält, dass man dann irgendwie mal Tests macht oder Kamera sowieso, wenn das Wetter toll ist, dass man mal ins Wasser fährt oder sowas. Das macht immer Spaß. Man kann immer noch immer weiter testen.
Alles klar. Alex, ich danke dir ganz herzlich.
Sehr gerne.
Und wir hören uns demnächst wieder.
Auf jeden Fall.
Dann bis dann. Mach's gut.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.